Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Regierung Syriens geht weiter mit Gewalt gegen die Proteste im Lande vor. Gestern wurden nach Angaben der Opposition mindestens 41 Menschen getötet, davon 28 in der Hauptstadt Damaskus. Nach den Freitagsgebeten hatten sich Hunderttausende zu Kundgebungen versammelt, unter anderem in Damaskus, in Homs und Dara.
Freiheit, rufen sie, ein Trauerzug, der zur Demonstration gegen die Assad-Regierung in einem Stadtteil von Damaskus gerät. Die Bilder, Handyvideos, längst können Journalisten in Syrien nicht mehr arbeiten. Die Welt bleibt auf solche Bilder angewiesen, die diesmal angeblich zeigen, wie Regierungsgegner Menschen zu Grabe tragen, die bei den gestrigen großen Demonstrationen getötet wurden. Nach Angaben der Aktivisten soll es durch Polizeieinsätze mindestens 28 Tote gegeben haben und hunderte Verletzte. Die Regierung Assad spricht von Banditen, ausländischen Verschwörern. Erstmals erreichte dabei der Protest in größerem Umfang wohl die Hauptstadt. Am Morgen trafen sich syrische Oppositionspolitiker in Istanbul. Es geht darum, Einigkeit herzustellen. Ich baue darauf, dass wir alle zusammenarbeiten, um den Wechsel in Syrien zu schaffen. Es ist kein leichter Schritt, denn das derzeitige System ist auch kein leichtes. Ihr Plan ist, die Aktionen gegen Assad fortzusetzen, dann eine Übergangsregierung zu bilden, die den Polizeistaat auflöse und in eine Demokratie führe. Große Ziele, doch darüber, wann und wie eine Übergangsregierung zu bilden ist, gab es Streit. Der Druck auf der Straße gegen Assad hält an. Mit jedem Opfer scheint die Wut zu wachsen. In Homs skandieren diese Demonstranten lieber den Tod als weitere Demütigung.
US-Präsident Obama kommt in der Schuldenkrise nicht voran. Sein Appell an die Kongressparteien, einen Kompromiss zu finden, brachte noch keine Fortschritte. Hinter den Kulissen verhandeln Demokraten und Republikaner über eine vorläufige Lösung, die es den USA erlaubt, neue Kredite aufzunehmen. Die gesetzliche Schuldengrenze ist schon erreicht. Deshalb droht den USA in 2 Wochen die Zahlungsunfähigkeit.
Wochenende. Zeit zu entspannen. Viele Washingtoner kommen dafür gerne in den Park vorm Kapitol. Drinnen dürfte es weniger entspannt zugehen. Noch 2 Wochen, dann droht die Staatspleite und kein Kompromiss in Sicht. In seiner wöchentlichen Internetansprache erhöht Obama noch einmal den Druck. Ich bin bereit, alles zu tun, um dieses Problem zu lösen, auch wenn wir dafür unpopuläre Entscheidungen treffen müssen. Ich erwarte aber vom Kongress dieselbe Kompromissbereitschaft. Wir werden unser Defizitproblem nicht los, ohne bei den Ausgaben zu kürzen. Aber auch die Reichen müssen ihren fairen Anteil zahlen. 5-mal saßen Demokraten und Republikaner in dieser Woche zusammen, erfolglos. Hinter den Kulissen wird aber fieberhaft nach einer Lösung gesucht, berichten die Medien. Die Republikaner wollen einer Erhöhung der Schuldengrenze zustimmen, wenn sie einen Verfassungszusatz durchsetzen können. Der würde einen ausgeglichenen Haushalt zur Pflicht machen. Diese Reform würde Haushaltsstabilität bringen und sie würde dem Präsidenten verbieten, den Amerikanern weitere Schulden zuzumuten. Eine Verfassungsänderung als Lösung im Schuldenstreit? Eher unwahrscheinlich. Dafür bräuchten die Republikaner die Zustimmung beider Häuser.
Beobachter halten diesen Vorschlag für ein Ablenkungsmanöver. Den Wählern zeigen, dass die Republikaner aktiv sind, Zeit gewinnen. Obamas Appelle, sich noch an diesem Wochenende zu einigen, werden wohl erfolglos bleiben. Der Präsident setzt jetzt offenbar auf die kommende Woche, hat sich 3 ganze Tage freigehalten für Verhandlungen.
US-Präsident Obama hat erneut den Dalai Lama im Weißen Haus empfangen und damit China verärgert. Das Außenministerium in Washington erklärte, Obama unterstütze einen Dialog zwischen China und den Tibetern, deren geistliches Oberhaupt der Dalai Lama ist. Das Treffen war erst gestern angekündigt worden. Journalisten waren nicht zugelassen. Peking hatte verlangt, das Treffen abzusagen. China betrachtet Tibet als abtrünnige Provinz. Wegen der anhaltenden Hungersnot am Horn von Afrika stockt die Bundesregierung ihre Soforthilfe auf. Die Region soll 5 Millionen Euro zusätzlich erhalten. Die schlimmste Dürre seit 60 Jahren hat mehrere Ernten vernichtet und Zehntausende Menschen in die Flucht getrieben. Von der Hungerkatastrophe besonders betroffen sind Uganda, Äthiopien und Somalia. Die meisten Menschen fliehen nach Kenia, in das derzeit größte Flüchtlingslager der Welt, Dadaab.
Sie warten auf ihre Registrierung und etwas zu essen. Somalische Flüchtlinge im Lager Dadaab. 400.000 Menschen suchen Obdach im kenianisch-somalischen Grenzgebiet. Erschöpft und ausgezehrt, an fast allem mangelt es. Am Sonntag will die UN-Flüchtlingshilfe 9.000 Zelte nach Kenia bringen. Bis Ende kommender Woche sollen Flüchtlinge auch diese Steinhäuser beziehen. Ob direkte Hilfe auch im Süden Somalias möglich ist, wo islamische Al-Shabaab-Milizen das Sagen haben, wird noch geprüft. Wir wollen sicherstellen, dass in den von Al-Shabaab-Milizen kontrollierten Gebieten unsere Hilfe auch ankommt, dass sie die richtigen Orte und Menschen tatsächlich erreicht. Betroffen von der Dürre ist auch die Provinz Turkana im Norden Kenias. Nach 2 ausgebliebenen Regenzeiten sind die Menschen auf Lebensmittellieferungen von Hilfsorganisationen angewiesen. Fast ein Drittel ist unterernährt. Wochenlang haben wir uns fast nur von wild wachsenden Beeren ernährt. Sie füllen den Bauch, aber meine Kinder bekommen davon Durchfall. Durch die Dürre sind die Preise für Nahrungsmittel um das Dreifache gestiegen. Für die meisten unerschwinglich.
Die Hilfsorganisationen hier tun, was sie können. Die Geldmittel für Nahrungshilfe reichen allerdings nur bis zum Herbst. Die nächste Ernte wird, wenn die Regenzeit diesmal nicht ausfallen sollte, frühestens 2012 erwartet. Bis dahin bleiben die Menschen hier auf Hilfe von außen angewiesen.
Spenden für die Opfer der Hungerkatastrophe nimmt unter anderem das Bündnis Entwicklung hilft entgegen. Kontonummer 5151 bei der Bank für Sozialwirtschaft. Stichwort ARD Ostafrika. Weitere Informationen finden Sie unter tagesschau.de. Der russische Ministerpräsident Putin bekommt doch nicht den Quadriga-Preis. Nach massiver Kritik entschied das Kuratorium, die Auszeichnung in diesem Jahr gar nicht zu vergeben. Das Vorhaben, Putin auszuzeichnen, hatte heftige Proteste ausgelöst, auch im Kuratorium selbst. Grünen-Chef Özdemir trat deswegen aus dem Gremium aus. Frühere Preisträger erwogen, den Preis zurückzugeben. Menschenrechtler haben Putin immer wieder Verstöße gegen Rechtsstaatlichkeit und Demokratie vorgeworfen. Putins Sprecher erklärte, die Entscheidung werde das deutsch-russische Verhältnis nicht belasten.
Ein Symbol des Friedens und der Einheit. Die Quadriga auf dem Brandenburger Tor in Berlin. Sie ist die Namenspatin für den Preis, der jetzt für Unfrieden und Ärger sorgt. Nach massiver Kritik wird die Preisverleihung nun gestrichen. Vor der Kamera keine Stellungnahme, nur schriftlich teilt das Kuratorium mit. Die Quadriga hat sich bei den Betroffenen entschuldigt und diese angesichts des zunehmend unerträglichen Drucks und der Gefahr weiterer Eskalierung um Verständnis gebeten, dass sie sich gezwungen sieht, von einer Preisverleihung am Tag der Deutschen Einheit im Jahre 2011 abzusehen. Eine richtige Entscheidung, so der Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung.
Das ist eine gute Nachricht, insbesondere, dass Herr Putin den Preis nicht kriegt. Die Quadriga oben auf dem Brandenburger Tor steht für Freiheit, sie steht für Bürgerrechte, für Menschenrechte, für den Aufbruch in Richtung Freiheit. Und Herr Putin hat in Russland in seiner Amtszeit als Präsident, jetzt als Ministerpräsident, Demokratie zurückgedreht, die Rechte der Bürger eingeschränkt.
Seit 2003 wird der Preis verliehen an Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Kultur. Dahinter steht der Verein Werkstatt Deutschland. Der Druck war nun offenbar zu groß geworden, auch weil Václav Havel erwog, den Preis zurückzugeben. Deshalb die Absage für Putin, übrigens 2 Tage vor den deutsch-russischen Regierungskonsultationen.
Es ist natürlich ein Affront, es ist peinlich, aber nicht in einem Maße, dass es die Beziehung wirklich beschädigt.
Offen ist, wie es mit dem Quadriga-Preis künftig weitergeht und wie groß der Schaden ist. 2011 fällt die Preisverleihung auf jeden Fall aus.
Zum Ende der Bewerbungsfrist für viele Studiengänge suchen noch immer zahlreiche Abiturienten einen Studienplatz. Die Präsidentin der Hochschulrektorenkonferenz Wintermantel sagte tagesschau.de, es fehlten 50.000 Plätze. Gründe seien die doppelten Abiturjahrgänge in Bayern und Niedersachsen sowie die Aussetzung der Wehrpflicht. Wintermantel forderte die jungen Leute zugleich auf, sich auch an ostdeutschen Hochschulen zu bewerben. Diese seien oft hervorragend ausgestattet und böten eine gute Betreuung.
Abschied von Otto von Habsburg. Mit einem Requiem im Wiener Stephansdom begannen am Nachmittag die Trauerfeiern für den ältesten Sohn des letzten Kaisers von Österreich. Unter den 1000 Trauergästen waren auch der österreichische Präsident Fischer und der schwedische König Karl Gustav. Habsburg war vor knapp 2 Wochen im Alter von 98 Jahren in seinem Heimatort in Bayern gestorben. Tausende begleiteten den Trauerzug durch die Wiener Innenstadt zur Kapuzinerkirche, wo Habsburg in der Familiengrabstätte seine letzte Ruhe findet. Die aufwendigen Trauerfeierlichkeiten hatten im Vorfeld für Kritik gesorgt.
Bei der Frauenfußball-Weltmeisterschaft haben sich die Schwedinnen den 3. Platz gesichert. Sie gewannen am Abend in Sinsheim 2:1 gegen Frankreich.
Die Schweden offenherzig, da wird den Franzosen mächtig heiß. Wie auf der Tribüne, so auf dem Rasen. Die Skandinavierinnen zu Beginn mit mehr Offensivdrang. Larsson auf Schelin, das 1:0 fällt nach 29 Minuten. Schweden feiert, die Französinnen verlieren Torhüterin Sapowitz, die sich am Knöchel verletzt. Noch vor der Pause reagiert die Equipe Tricolore, aber Boussalias Schuss bringt nicht den gewünschten Erfolg. Die Französinnen dominieren dann zu Beginn der 2. Halbzeit und kommen schließlich verdient zum Ausgleich. Tomi schließt perfekt ab, das 1:1. Dann sieht die Schwedin Öqvist rot wegen Nachtretens. Doch Unterzahl bedeutet nichts, hat man eine Marie Hammarström. 82. Minute, ein besonderer Treffer bringt die Entscheidung um Platz 3. Schweden gewinnt mit 2:1 gegen Frankreich und sichert sich den Bronzerang bei der Weltmeisterschaft in Deutschland.
Der Dopingskandal um das nordkoreanische Frauenfußballteam weitet sich aus. Wie die FIFA bekannt gab, waren die Proben von 3 weiteren Spielerinnen bei der Weltmeisterschaft positiv. Es wurden mehrere verbotene Mittel zum Muskelaufbau gefunden. Der nordkoreanische Verband erklärte, die Spielerinnen hätten traditionelle chinesische Arzneimittel genommen.
Die FIFA sah sich in ihrer Politik der, wie sie sagte, strengen Dopingkontrollen bestätigt, gerade im Fall Nordkorea.
Von diesen gezielten Kontrollen sind 3 weitere Kontrollen positiv geworden. Wir haben gestern Nacht noch die Resultaten der B-Probe erhalten.
Dopingkontrolleure hatten das gesamte Team Nordkoreas getestet, nachdem es in der Mannschaft zuvor schon 2 positive Befunde gegeben hatte. Weil einige Spielerinnen vor der WM einen Blitzschlag erlitten hätten, habe man traditionelle chinesische Arznei eingesetzt, erklärte Nordkoreas Verband nach FIFA-Angaben.
Diese Medizin wird hergestellt aus einer besonderen Drüse eines sibirischen oder einen nepalesischen Hirschen, das heißt Moschushirsch.
Klar ist, dass die Substanz auf der Dopingliste steht. Die Namen der jetzt Betroffenen wollte die FIFA heute nicht nennen. Über Sanktionen bei sämtlichen Dopingfällen des Turniers wird eine FIFA-Kommission nach der WM entscheiden.
Insgesamt 6 positive Dopingtests hat es bisher bei der Frauenfußball-WM gegeben, ein einsamer Rekord. Nordkorea sorgte unzweifelhaft für den negativen Höhepunkt der Titelkämpfe. Welche Konsequenzen die Spielerinnen und der Betreuerstab in ihrem Heimatland befürchten müssen, darüber schweigen sich die Verantwortlichen in Nordkorea aus.
Der Belgier Jelle van Endert hat die 14. Etappe der Tour de France gewonnen. Die Strecke führte von Saint-Gaudens nach Plateau de Bay, 168,5 Kilometer durch die Pyrenäen. Jörg Fiedler ist Europameister im Degenfechten. Der 33-Jährige aus Leipzig gewann bei den Titelkämpfen im englischen Sheffield das Finale gegen den Niederländer Bas Verweilen. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 17. Juli.
Der Ausläufer eines Tiefs bei Schottland überquert Deutschland von West nach Ost. Dabei fließt zunächst noch warme Luft heran, bevor sich kühlere Meeresluft ausbreitet. An der Luftmassengrenze können sich morgen über dem Südosten kräftige Gewitter entwickeln. In der Nacht breitet sich von Westen Regen aus, der teilweise kräftig sein kann, während sich im Osten und Südosten noch die Sterne zeigen. Morgen verlagert sich das Regenband Richtung Osten, in der Lausitz sowie in Südostbayern zunächst noch freundlich, bevor es auch dort zu regnen beginnt. Zum Teil entwickeln sich kräftige Gewitter. In der Nordwesthälfte lockert es dann wieder auf. Mäßiger bis frischer Südwestwind mit starken Böen, in Gewitternähe Gefahr von Sturmböen. An Rhein und Main heute Nacht noch warme 17, am Alpenrand 9 Grad. Morgen nur im Osten und Südosten noch sommerliche Werte, sonst wird es deutlich kühler. In der neuen Woche bleibt es in den meisten Regionen Deutschlands erstmal recht kühl für die Jahreszeit. Das Ganze bei vielen Wolken mit Schauern, vereinzelt mit Blitz und Donner. Ab und zu zeigt sich auch mal die Sonne.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen heute um 22.05 Uhr mit Susanne Holst. Darin peinliche Absage, doch kein Quadriga-Preis für Wladimir Putin und kaiserliche Beisetzung. Österreich nimmt Abschied von Otto von Habsburg.